Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wann haben Sie es das letzte Mal gesagt? Ich würde ja gern, aber... Ich meine jetzt nicht wegen knapper Finanzen. Ich würde ja gerne um die Welt reisen, aber mir fehlt das Geld. Ich meine auch nicht mangelndes Talent. Ich wäre so gerne Superstar, aber ich kann halt nicht singen. Wann haben Sie zum letzten Mal gesagt, ich würde ja gern, aber ich habe keine Zeit? Lassen Sie diese Frage ruhig einen Moment wirken. Wie oft fehlt es in unserem Leben an Zeit? Zeit für die Kinder, Zeit für die Eltern, Zeit für Tante Käthe und wie oft fehlt die Zeit für uns selbst? Eigentlich ist Zeit Fiktion, etwas, das Menschen sich ausgedacht haben, um ihre Welt irgendwie zu takten. Es gibt genug Zeit. Genau genommen hat jeder gleich viel. Zeit ist also das am fairsten verteilte irgendwas. Wir leben in einer Welt voller technischer Errungenschaften, die uns Zeit sparen sollen. Von Mikrowelle bis zur E-Mail, alles spart uns Zeit. Wir sind reicher an Zeit, als es Menschen je waren und verfügen über eine nie dagewesene Freiheit, sie zu gestalten. Die Kombination aus 12-Stunden-Tag und 6-Tage-Woche, einst eine ganz übliche Arbeitszeit, ist heute eher die Ausnahme. Vor allem aber hat sich während der vergangenen 100 Jahre die Lebenserwartung beinahe verdoppelt. Wir hätten also eigentlich allen Grund, uns zu entspannen. Stattdessen fühlen wir uns eigentlich nur noch gejagt. Wo bleibt denn all die gewonnene Zeit? 8 Stunden und 18 Minuten verschläft der erwachsene Deutsche. 1 Stunde und 33 Minuten isst er. 47 Minuten am Tag verfeilt er hinter geschlossenen Türen im Badezimmer. Frauen schlafen im Durchschnitt 4, essen 3 und pflegen sich 8 Minuten länger als Männer. Männer opfern 2 Stunden und 9 Minuten im Haushalt, Frauen dagegen 3 Stunden und 49 Minuten. Davon entfallen bei den Frauen ca. 20 Minuten täglich auf Wäschepflege. Eine entsprechende Zahl bei Männern ist statistisch nicht nachweisbar. Jede und jeder im Land verfügt im Schnitt über 42 Stunden Freizeit pro Woche. Mehr Muße haben in Europa einzig nur die Finnen. Und wir wissen durchaus, mit diesem gut umzugehen. Fast 15 Stunden pro Woche widmen die Deutschen Freunden und Vergnügungen wie Kino, Theater oder Stadion. Selbst für das Essen lassen wir uns heute 21 Minuten täglich mehr Zeit als noch vor 10 Jahren. Man könnte also fast glauben, die Deutschen seien am Ende gar auf den Weg, das Genießen zu lernen. Wären da nur nicht all diese Stimmen von immer mehr Menschen, die über Stress klagen. Zweifellos ist Muße und Hetze ungleich verteilt. Berufstätige Mütter kleiner Kinder etwa, erst recht Alleinerziehende, haben in Deutschland tatsächlich mehr Aufgaben, als sie vernünftigerweise an einem Tag bewältigen können. Aber für die meisten, die sich gehetzt fühlen, trifft das eben nicht zu. Die Statistiken über den objektiven und gefühlten Mangel an Zeit sind denn auch ein Sammelsurium an Merkwürdigkeiten. Deutsche Rentner beispielsweise fühlen sich schon dann unerträglich gestresst, wenn 5 ihrer 24 Stunden verplant sind. Landwirtsleute hingegen beschweren sich erst, wenn sie etwa 11 Stunden täglich eingespannt sind. Wie ist es also zu erklären, dass Menschen bei gleicher Arbeitsbelastung umso größere Zeitnot empfinden, je mehr sie verdienen? Zeitmangel, Zeitstress wird also sehr subjektiv bewertet. Die Entwicklung der Zeitwahrnehmung ist sehr eng mit der industriellen Entwicklung verwoben. Es gab früher gesellschaftlich anerkannte und geschätzte Mußestunden, in denen man einfach nur sein und vielleicht noch mal sinnieren konnte. Irgendwann entwickelte sich jedoch eine Gesellschaftsform, die entschied, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Effektivität heißt oft mal das Zauberwort. Es muss nichts mehr erschaffen werden, ein Gedanke oder eine Idee. Es muss etwas geschafft werden. Inzwischen heißt das, so viel wie möglich, möglichst lange, gern mehreres parallel und dank moderner Kommunikationstechnik gern auch auf Abruf rund um die Uhr. Der virtuelle Jahrmarkt aus Radio, Fernsehen, Internet und den asozialen Medien hat es dank Smartphone in griffiger Größe sogar ins Schlafzimmer auf den Nachtschrank, wenn nicht sogar ins Bett geschafft. Dauerfeuer auf alle Kanäle unserer Wahrnehmung. Doch das Gehirn kann Informationen nicht beliebig schnell verarbeiten. Darum ist Aufmerksamkeit das knappe Gut. Erreicht uns ein Reiz, während wir mit etwas anderem beschäftigt sind, können wir uns ihm zuwenden. Dann aber bleibt der erste Vorgang im Kopf unvollendet. Oder aber wir blocken Neuigkeiten ab. In jedem Fall verzichten wir auf einen großen Teil der eigentlich verfügbaren Informationen. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn es uns gelänge, sinnvoll auszuwählen. Fatalerweise funktionieren gerade diese nötigen Filter schlecht. Zu schlecht für unsere moderne Umgebung. Aufmerksamkeit steuert sich selbst. Es ist schwer, all den einschießenden Signalen zu widerstehen. Und würden wir das überhaupt wollen? Ironischerweise entwickeln wir zu dieser für Verstand und Seele beinahe giftigen Informationsflut eine hingebungsvolle Liebe, die alle Züge einer Sucht aufweist. Ob ein unbekanntes Gesicht oder eine gerade eintreffende SMS, jede neue Information, die das Bewusstsein erreicht, bewirkt einen kleinen, schönen Flash. Der Effekt ist tatsächlich mit dem einer Droge vergleichbar. Substanzen wie Nikotin und vor allem Kokain wirken auf derselben Nervenbahn. Und mit jedem Reiz, der die Aufmerksamkeit fordert, steigt das allgemeine Erregungsniveau. Wir leben in einer Zeit von Aufregung, die unsere Vorfahren eigentlich nur noch aus den Schlachten kennen. In einem Zustand ständiger Stimulation fühlen wir uns lebendig. Auf der Suche nach unserer Zeit haben wir gerade erfahren, wie groß die Flut an Reizen heute ist. Und je stärker dieser Erregungszustand, umso schlechter können wir uns konzentrieren. Je löchriger die Filter der Aufmerksamkeit werden, umso weniger können wir den selbstgewählten Vorhaben folgen. Deswegen fällt es in einer Welt voller Reize umso schwerer, den eigenen Rhythmus zu leben. Was rings um uns geschieht, nötigt uns seinen Takt auf. Wir folgen den Ereignissen der Außenwelt wie ein dressiertes Hündchen der Glocke. Man saust den ganzen Tag von Termin zu Termin, bekommt einen Kick nach dem anderen. Fragt man sich allerdings abends, was eigentlich die Stunden von früh bis spät so sehr ausgefüllt hat, stellt sich oft ein schales Gefühl ein. Keinen einzigen Eindruck von nennenswerter Bedeutung hat man erlebt, sondern vor allem die Geschwindigkeit selbst. So ähnelt nicht nur das Hochgefühl, sondern auch der bittere Nachgeschmack dem einer Droge. Ich gestehe Ihnen jetzt mal was. Als ich diesen Beitrag geplant habe, mir dieses Thema und die Richtung ausgedacht habe, da war ich mir ziemlich schnell sicher, dass ich einen Schuldigen finden würde. Dass ich bei meinen Recherchen herauskristallisieren würde, von wo aus diese Überflutung gesteuert wird und dass es bestimmt irgendeine üble Absicht dahinter steckt, dass sich irgendwo die modernen grauen Herren offenbaren würden, die schon versucht haben, es Momo schwer zu machen. Jetzt bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Bestimmt gibt es draußen genug Leute, die sich diese unsere Schwächen zu nutzen wissen. Ich glaube aber auch, dass vieles von dem Zeitstress, den wir heute erleben, unserer Maßlosigkeit geschuldet ist. Die Zeiten sind geprägt davon, dass wir immer mehr haben müssen, immer alles, immer üppig, immer besser. Ich glaube, dass Zeit etwas Fließendes ist, nichts Greifbares, das nichts, das wir festhalten können. Es gibt keinen Staudamm für Zeit, in den wir die Momente für später aufbewahren, wenn wir sie jetzt nicht aufmerksam wahrnehmen können. Und Zeit lässt sich nicht bezahlen. Wer sich gegen die Zeitfresser zur Wehr setzen möchte, der muss sich Grenzen setzen. Der muss seine Zeit leben und erleben. Unser Bewusstsein bestimmt den Wert der Zeit. Es ist zwar erst November, aber ich habe jetzt schon eine ziemlich gute Vorstellung davon, worin meine guten Vorsätze für das neue Jahr bestehen. Es ist ja auch jetzt wieder die Zeit dafür.